Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Wenn man über Suchtprobleme und Suchtkrankheiten spricht, dann denkt man meist an illegale Drogen, Kokain, LSD, Marihuana, Heroin, Ecstasy und so weiter. Kaum jemand denkt an die Probleme mit legalen Drogen, allen voran Alkohol. Über 9,5 Millionen Menschen in Deutschland trinken Alkohol in riskanten Mengen und jedes Jahr sterben ca. 74.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs. Alkoholismus, wenn das Trinken außer Kontrolle gerät, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Bluthochdruck, wie kann man die Zahl der Medikamente für den einzelnen Patienten senken? Und Corona-Pandemie, droht uns eine zweite Covid-19-Welle? Danach beantworten wir erste Hörerfragen und nach den 11 Uhr Nachrichten vertiefen wir das Thema weiter mit der Frage, ob angesichts der Corona-Pandemie mehr Alkohol getrunken wird als vorher. Und bis zum Schluss der Sendung geht es dann ausschließlich um Ihre Hörerfragen. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Experte heute Vormittag ist Professor Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Dort leitet er die Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, und von dort aus der Klinik ist er uns heute Vormittag zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Professor Kiefer.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Alkohol ist immer eine legale Droge gewesen, seit Jahrhunderten nun schon. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird davon auch abhängig. Wo und wann fängt Alkoholismus an? Wann wird es zur Sucht?
Man kann die Alkoholabhängigkeit schwer festmachen, alleine der Trinkmenge. Die Sucht bestimmt sich dadurch, dass sich der Alkohol immer mehr in das Leben eines Menschen hineinwebt, zu immer mehr Aktivitäten dazugehört. Zum Entspannen, zum zur Ruhe kommen, um mit Freunden zusammen zu sein, um zu feiern, um gut schlafen zu können. Das heißt, der Alkohol bekommt immer weitere Funktionen im Leben, und Dinge, die gar nicht zum Alkohol passen, machen immer weniger Spaß. Das heißt, alles, was mit Alkohol zusammenhängt, wird immer bedeutender auf Kosten der Dinge, die nicht mit Alkohol zusammenhängen.
Sie sagen, die Menge an sich sagt noch nicht so viel aus, aber es geht natürlich schon um das Rauschtrinken dabei oder darum, einen Pegel zu erreichen.
Ja, die Menge hängt am Ende damit zusammen. Viele Menschen beruhigen sich nur, deswegen sage ich das, dass sie ja gar nicht so viel trinken, oder dass sie sehr viele Leute kennen, die mehr trinken als sie, und glauben, damit auf der sicheren Seite zu sein. Tatsächlich sind es eher die Verhaltenseffekte, die das Problem machen. Alkohol wird häufig, also die Jugendlichen lernen das ja ganz früh kennen. Wir haben praktisch eine Durchseuchung unserer ganzen Gesellschaft mit Alkohol. Jeder kommt damit in Kontakt, und der ein oder andere merkt einfach, dass es ihm bei sozialen Hemmungen hilft, dass er besser ankommt bei seinen Freunden, dass er, wie gesagt, besser schlafen kann oder die Langeweile besser verdrängen kann. Und das ist häufig der Grund, warum Menschen Alkohol einnehmen. Das wirkt als Beruhigungs- und Angstlösungsmittel. Das Problem ist, dass Alkohol nebenbei auch eine andere Funktion hat, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, die in eine Abhängigkeit hineinführt. Das heißt, unabhängig von dieser erwünschten Wirkung entsteht eine immer größere Vorliebe für das Trinken, auch wenn irgendwann dieser Effekt gar nicht mehr erwünscht ist.
Man spricht ja auch von Alkoholmissbrauch. Und jetzt komme ich doch zurück auf die Mengen. Auf welchen Mengen wird denn der Alkoholkonsum schädlich?
Ja, es gibt diesen Begriff schädlichen Gebrauch, und der ist wirklich unabhängig zu sehen von der medizinischen Diagnose des Alkoholmissbrauchs oder der Alkoholabhängigkeit. Der schädliche Gebrauch bezieht sich auf Alkoholfolgeschäden, die man ab bestimmten Trinkmengen haben kann. Und da geht es häufig um Leberzirrhose, um Krebserkrankungen, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist ganz schwer, da einen Grenzwert zu setzen, weil man heute aufgrund großer Studien über viele Jahre weiß, dass es keine risikofreie Alkoholmenge gibt. Also jeder Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Folgeerkrankungen. Aber natürlich ist es so, dass geringe Mengen eine ganz ganz minimale Risikoerhöhung machen. Deswegen kann man so Grenzen definieren, ab denen es wirklich gefährlich wird. Und da sind aktuell die Grenzwerte auch auf Basis Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen und Drogenbeauftragte ungefähr bei 24 Gramm Alkohol pro Tag für Männer. Das entspricht einem Viertel Wein ungefähr. Und 12 Gramm Alkohol für Frauen, also ein Achtel Wein pro Tag.
Sie haben das jetzt in Wein umgerechnet.
Das Doppelte ungefähr für Bier.
Ja, nun spielt es eigentlich eine Rolle, ob man Hochprozentiges trinkt oder eher Niederprozentiges wie Wein und Bier oder ob man einen gewissen Alkoholpegel hält oder sich
Am
regelmäßig,
Ende,
ja?
ja, am Ende geht es natürlich für die Alkoholfolgeerkrankung schon um die Gesamtalkoholmenge, unabhängig davon, welchen Alkohol man trinkt. Aber es gibt einige Krankheitsbilder, die enger mit dem Hochprozentigen assoziiert sind. Und da geht es zum Beispiel um Krebserkrankungen im Mund- und Rachen, Schlundraum, Speiseröhre, ne? Da, wo der Alkohol dann wirklich auch vor Ort wirkt. Das Risiko ist bei Hochprozentigen höher und Hochprozentiges führt natürlich auch häufiger dazu, in einen Rausch hineinzukommen oder schneller in einen Rausch hineinzukommen. Und da kommt man zu anderen Folgewirkungen, die bei Jugendlichen dann relevant sind. Ne, Komasaufen, Unfälle, die passieren mit Alkohol, sexuelle Übergriffe, die passieren durch Alkoholisierung und so weiter.
Also, ihr habt ja jetzt das Komasaufen oder Komatrinken der Jugendlichen angesprochen. Welche körperlichen Schäden kann das denn mit sich bringen?
Naja, in erster Linie führt es dazu, dass Unfälle passieren, dass Aktivitäten ausgeführt werden, die man lieber nicht ausführen würde, oder dass man Opfer auch von Gewalttaten wird, wenn die Abwehr- und Schutzreflexe sinken. Das ist das höchste Risiko, was damit passieren kann, die sozialen Folgen.
Bei Jugendlichen jetzt. Und wenn man,
Ja.
oder auch allgemein, bei allgemein kann das auch sein, aber es gibt ja noch mehr Probleme, die auftreten können, auch mehr körperliche Folgen, die durch Alkoholmissbrauch entstehen können. Also an die
Ja,
Leber
die.
denkt man als erstes.
Ja, tatsächlich. Die Leber mag es aber auch überhaupt nicht, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt und nicht Rausch trinkt. Also man isst, wenn man Rausch trinkt, vermeidet, aber die gleiche Menge Alkohol über den Tag oder über die Woche konsumiert, nicht auf der sichereren Seite, was die Leber angeht und was andere Folgeerkrankungen angeht. Mit Ausnahme ja, eben der intoxikationsbedingten Dinge, dass man umfällt, sich verletzt oder und so weiter.
Ja, also die Leber, das leuchtet jedem ein, das ist auch weitestgehend bekannt, dass sie sozusagen dann irgendwie auch größer wird und dass das zu Leberschäden führen kann. Gibt es eigentlich auch andere Organe, die durch Alkohol geschädigt werden können?
Ja, ganz, ganz unbedingt. Also die Krebserkrankungen sind zu nennen und auch solche Krebserkrankungen, bei denen viele Menschen das nicht vermuten, Brustkrebserkrankungen, sind mit dem Alkoholkonsum assoziiert. Also man erhöht sein Risiko für eine Brustkrebsdiagnose. Und was in der Gesundheit der Bevölkerung wichtig ist, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also eine deutliche Assoziation mit Bluthochdruck und eine deutliche Risikoerhöhung für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Das sind so die körperlichen Begleiterkrankungen. Gibt es auch psychische Begleiterkrankungen beim
Ja,
Alkoholismus?
selbstverständlich. Alkoholkonsum und Abhängigkeit geht sehr häufig mit depressiven Verstimmungen und Ängstlichkeit einher. Da kann man sich immer fragen, was ist Henne und was Ei, nicht? Weil natürlich Leute, die ängstlicher sind, auch von den angstlösenden Effekten des Alkohols anfangs profitieren. Aber es ist sehr gut untersucht, dass Alkohol selbst auch in eine depressive Stimmungslage hineinführt. Das heißt, chronischer Konsum nimmt ein Stück weit den Antrieb, nimmt die positive Rückmeldung aus dem sozialen Umfeld, senkt das Selbstvertrauen, macht Schuldgefühle, führt zu Schlafstörungen. Die Schlafstörungen machen auch wieder depressive Verstimmungen. Also da ist ein ganz enges Wechselspiel, sodass man, kann ich dazu sagen, auch Depressionen gar nicht sinnvoll behandeln kann, solange Menschen noch relevante Mengen Alkohol trinken. Das ist häufig auch ein Anlass, in Therapie zu gehen und dann im zweiten Schritt neben der antidepressiven Behandlung auch eine Alkoholbehandlung mitzunehmen.
Unsere zweite Gesprächspartnerin heute Vormittag ist Monika von den Anonymen Alkoholikern und sie ist uns jetzt telefonisch aus Norddeutschland zugeschaltet. Guten Morgen, Monika.
Guten Morgen.
Wie alt waren Sie, als der Alkohol für Sie zum Problem wurde?
11.
11.
Ja.
Wie kam das?
Ja, ich bin in einer gewalttätigen Familie groß geworden, also wo auch Alkohol schon sehr viel getrunken wurde. Und immer wenn der Alkohol getrunken wurde, wurde dann auch, kam die Gewalt. Mhm.
Das heißt,
Vor der man sich nicht schützen konnte. Und von daher, ja.
Das heißt, Sie haben dann einen sehr, sehr langen Leidensweg zunächst erstmal genommen, bis das erkannt wurde, vermute ich.
Ja, es war sehr schwierig, weil ich halt mit ganz vielen Süchten auch gespielt habe. Und von daher war es für mich sehr schwer zu erkennen, dass ich also auch tatsächlich Alkoholikerin bin.
Wie alt waren Sie denn, als Sie das erkannt haben?
46.
Das ist eine ganz schön lange Zeit, von 11 bis 46.
Ja.
Und wie gab es einen Auslöser, der Sie sozusagen dann zu dieser Erkenntnis gebracht hat? Gab es ein bestimmtes Ereignis oder wie ist es dazu gekommen?
Direkt zu packen war gar kein Ereignis, aber ich merkte, ich kam aus der, wie der Herr Professor vorhin schon sagte, Depression. Ich kam da überhaupt nicht mehr raus und merkte, ich bin total suizidal. Und da habe ich gedacht, ich brauche Hilfe. Und dann bin ich in eine Klinik gegangen und habe gefragt. Und da ist dann eben auch sehr schnell klar geworden, dass das mit meiner Sucht zu tun hat, mit Alkohol und anderen Süchten, aber eben wirklich auch damit. Und dass ich erst den Entzug machen muss, um dann in die Langzeitklinik dahin zu kommen.
Sie sind Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern. Das ist sozusagen eine Ergänzung, das ist eine Selbsthilfegruppe. Wie weit kann die... Hilft Ihnen die Arbeit mit den anonymen Alkoholikern heute?
Sehr. Also gerade heute, so nach 19,5 Jahren Trockenheit, ist so, man vergisst es. Und immer wenn ich ins Meeting gehe, weiß ich, wo ich herkomme. Weil ich sage dann, Monika, trockene Alkoholikerin. Und dann weiß ich wieder, wo ich herkomme. Und da arbeite ich dann dran und es ist ja nicht nur, dass der Alkohol irgendwelche körperlichen eben, sondern genau, wie der Herr Professor sagte, die psychischen Spuren. Und da geht es nicht mehr nur um Depressionen. Da geht es darum, dass ich nichts mehr mitgekriegt habe. Ich konnte nicht mehr lesen. Ich habe viele Dinge natürlich wörtlich verstanden. Aber den Sinn und Zweck und so weiter, der war mir erstmal wieder vollkommen fremd. Und das habe ich durch die anonymen Alkoholiker, gerade durch die anonymen Alkoholiker, wenn es um Alkoholismus geht, habe ich mit Therapie nichts zu tun. Da geht es wirklich bei den anonymen Alkoholikern drum.
Monika, wir hören Sie in der Sendung nachher nochmal. Wir kommen weiter ins Gespräch. Sie hören die Sprechstunde, ja. Unser Schwerpunktthema Alkoholismus, wenn das Trinken außer Kontrolle gerät. Und als Gesprächspartner zugeschaltet sind heute Vormittag neben Monika von den Anonymen Alkoholikern, auch Professor Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er ist dort der ärztliche Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Kiefer, wie können Sie einem Alkoholabhängigen die ersten Schritte aus der Sucht erleichtern?
Die ersten Schritte aus der Sucht sind tatsächlich die Problemerkenntnis und die Veränderungsbereitschaft bei den Betroffenen. Viele Jahre mit einer Sucht vergehen in so einem Stadium der Ambivalenz, wo die Betroffenen zwar wissen oder manchmal auch nur ahnen, dass das mit dem Alkohol ein Problem sein könnte, aber doch nicht bereit sind zu akzeptieren, dass sie ein eigenes Problem haben. Und vor vielen Jahren hat sich das die Medizin noch sehr einfach gemacht. Die hat gesagt, ja, behandeln können wir ohnehin erst, wenn Menschen motiviert sind, in Behandlung zu kommen, dann machen wir was, aber dann erreicht man fast keinen Patienten. Inzwischen ist die Suchttherapie dadurch erfolgreich, dass man Menschen aufgreift in Situationen, wo eine Veränderungsbereitschaft von außen motiviert wird. Oft ist das ein Konflikt in der Partnerschaft oder ein Führerscheinentzug oder aber eine Abmahnung beim Arbeitgeber oder körperliche Folgen. Ich habe es vorhin schon genannt, Bluthochdruck oder ein Schlaganfall oder eine Magenschleimhautentzündung, häufige Krankschreibung, dass man sowas aufgreift, um mit dem Betroffenen ins Gespräch zu kommen und zu erreichen, dass diese unangenehmen Folgen des Konflikts Alkoholkonsums bei den Betroffenen auch mit dem Alkoholkonsum verknüpft werden und eine Motivation unterstützt wird oder erreicht wird, was zu verändern. Das ist der entscheidende und wichtigste Schritt.
Und wer sollte der erste Ansprechpartner in so einer Situation sein?
Na, der erste Ansprechpartner sollten die Freunde, die Familie, die Angehörigen der Arbeitgeber auch sein. Da wird sich viel zu häufig weggeduckt vor dem Thema, weil vielleicht der Betroffene auch erstmals unwirsch reagiert. Nur damit muss man leben. Es braucht eine Rückmeldung, um die Problemerkenntnis auch zu befördern. Von professioneller Seite haben wir in Deutschland ein sehr gutes Netz von Suchtberatungsstellen, die erreichbar sind. Die sind kommunal finanziert. Da kann man auch als Angehöriger hingehen oder als Betroffener, kann sich beraten lassen. Das wird auch nicht über Krankenkassen abgerechnet. Da gibt es auch noch keine Diagnosen. Also das ist ein sehr guter erster Ansprechpartner. Aber natürlich auch die niedergelassenen Ärzte, die Hausärzte häufig, die natürlich ganz nah dran sind an den Folgestörungen des Konsums.
Und wie lange dauert dann ein Entzug?
Na, der rein körperliche Entzug, der geht beim Alkohol tatsächlich einigermaßen schnell und unkompliziert über 3 bis 5, maximal 7 Tage, wo so diese körperlichen Veränderungen dann auch medikamentös begleitet und unterdrückt werden können. Das hilft nur für die Behandlung der Alkoholabhängigkeit nicht weiter, weil das nur eine körperliche Anpassung an eine Welt ohne Alkohol ist, in der man aber sofort wieder anfängt zu trinken, wenn man in seiner alten Lebensbedingung ist. Deswegen werden in der Regel sogenannte qualifizierte Alkoholentzüge inzwischen durchgeführt, die 3 Wochen dauern, auch das ist schon sehr kurz, aber wo man zumindest über den rein körperlichen Entzug schon mit dieser motivationalen Behandlung anfangen kann, wo man den Kontakt aufbauen kann zu den sehr wichtigen Selbsthilfegruppen, die sind eben schon angesprochen worden, und zu den Suchtberatungsstellen für die Planung einer weiteren Therapie und wo schon man erste Bewältigungsmuster üben kann. Also wie erkenne ich Risikosituationen, in denen ich trinke? Wie kann ich mich vor so einer Risikosituation vorbereiten? Wie kann ich anders Stress bewältigen? Wie kann ich Tricks und Tipps lernen? Was tue ich, wenn ich Suchtdruck habe? Wie kann ich damit umgehen? Das sind Ansatzpunkte, die in dem und natürlich sozialtherapeutische Dinge, also Probleme in der Familie, im sozialen Umfeld mit dem Arbeitgeber sind auch aufrechterhaltende Bedingungen, die mit sozialtherapeutischer Hilfe geklärt werden können.
Und wo und wie macht man das? Ist das sozusagen stationär in einer Einrichtung oder ist das ambulant? Wie macht man das?
Also Menschen, die körperliche Entzugssymptome kriegen, die einen gewissen Ausmaß haben, die also anfangen, einen hohen Blutdruck zu kriegen, wenn sie keinen Alkohol trinken oder anfangen zu zittern oder auch sehr ausgeprägte psychische Entzugssymptome kriegen mit starker Ängstlichkeit, die sollten stationär behandelt werden. Und da sind in allererster Linie psychiatrische Kliniken, also Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, zuständig, bei denen die Suchtbehandlung wirklich auch einen großen Anteil ausmacht. Die bieten diese qualifizierten Entzugsbehandlungen in erster Linie an. Es gibt aber auch einen Großteil von Patienten, von Menschen, die alkoholabhängig sind, die keine körperliche Entzugssymptomatik entwickeln. Das ist oft so ein Trugschluss von Menschen, die sagen, ich kann auch mal 3 Tage nichts trinken und werde nicht entzügig, also bin ich nicht alkoholabhängig. Das ist leider falsch. Wahrscheinlich sind ungefähr 2/3 der Alkoholabhängigen in Deutschland in der Situation, wo sie keinen körperlichen Entzug empfinden, aber eben diese psychische Abhängigkeit haben, dass ihnen Dinge, die nicht mit Alkohol zu tun haben, so wenig Spaß machen, dass sie trinken, obwohl sie negative Konsequenzen haben. Die können ambulant behandelt werden. Also das können Hausärzte sehr gut auch erledigen oder eben die Ambulanzen in den psychiatrischen Kliniken.
Ja, ich würde aber genau die Frage gerne durchaus noch vertiefen, weil manche sagen ja auch, also es ist ja unrealistisch, völlig vom Alkohol wegzukommen und das ist ein Ziel, ein realistisches Ziel könne auch sein, die Trinkmenge zu reduzieren. Das ist eine alte Diskussion. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das war bis vor 5 oder 10 Jahren noch ganz verpönt. Da hat man gesagt, einziges Therapieziel kann nur die totale Abstinenz sein. Das hat auch seine Bedeutung, weil tatsächlich ein ganz zentraler Punkt der Alkoholabhängigkeit der Kontrollverlust ist. Also Menschen haben gerade die Schwierigkeit, ihren Konsum in bestimmten Maßen zu halten. Deswegen ist das ein sinnvolles und gutes Therapieziel, wenn man das erreichen kann. Das Problem mit diesem Therapieziel ist, dass frühe Stadien der Abhängigkeit oft nicht also Menschen mit frühen Stadien oder in frühen Stadien nicht motivierbar sind, sich auf eine lebenslange Abstinenz einzulassen. Und die vermeiden dann Therapien, wenn es keine Alternativen dazu gibt. Deswegen hat es sich bewährt, Trinkmengenreduktionsangebote für frühe Stadien der Abhängigkeit anzubieten. Nicht für die Schwerabhängigen, aber für frühe Stadien. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist erfolgreich oder aber man ist schon mit den Betroffenen im Kontakt und es funktioniert nicht. Und dann kann man als zweiten Schritt eine temporäre Abstinenz oder eine längere Abstinenz in die Therapie einführen.
Herr Professor Kiefer, wir haben noch knapp 2 Minuten Zeit und wir haben noch nicht gesprochen über eine ganz wichtige Gruppe. Das sind die Angehörigen. Die leiden ja doch erheblich unter dem Alkoholismus desjenigen. Wie und wo können die Hilfe finden?
Die Angehörigen können Hilfe finden bei Selbsthilfegruppen, also auch die anonymen Alkoholiker. Die Betroffene wird vielleicht noch was dazu sagen können, haben Angehörigenangebote, aber eben auch bei den Selbsthilfe, bei den Suchtberatungsstellen, die ich vorhin genannt habe. Die sind sehr gute Anlaufstellen, auch für Angehörige, um über diese Probleme zu reden.
Monika, dann spreche ich Sie nochmal an. In den Gruppen, in denen Sie arbeiten, sind da auch Angehörige mit beteiligt?
Also bei uns rufen die Angehörigen an und wir sagen ihnen dann, wichtig ist, dass sie für sich selbst was tun und sie sollen in die Angehörigengruppe, sprich Al-Anon, reingehen, weil da sie merken, wie viel sie eigentlich mitgespielt haben und wie lange, um den Alkoholiker zu schützen und auch ihre Psyche wieder gerade zu rücken. Bei denen geht das genauso wenig spurlos vorbei wie beim Alkoholiker.
Wie heißt diese Gruppe? Ich habe das akustisch so schwer verstanden.
Al-Anon. Also Al-Anon.
Unser Schwerpunktthema heute, Alkoholismus, wenn das Trinken außer Kontrolle gerät. Als Gesprächspartner sind uns zugeschaltet Monika von den Anonymen Alkoholikern und Professor Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Dort leitet er die Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon begrüße ich Herrn Fiedler aus Putlitz. Guten Morgen, Herr Fiedler.
Guten Morgen.
Ihre Anmerkung oder Ihre Frage?
Ja, also Anmerkung. Ich bin selber trockener Alkoholiker. Bis vor 16 Jahren habe ich also täglich richtig gesoffen. So ungefähr einen Kasten Bier am Tag. Es war von Montags bis Sonntags. Und habe dann durch eine gute Freundin, die mir dann gesagt hat, dass ich mich kaputt machen würde, bin ich dann in Lindhof, das ist bei Düsseldorf, in eine Entzugsklinik gegangen. Ja, und begann überhaupt erst das Bewusstsein für im Prinzip meine Alkoholkrankheit. So, und da ja Alkoholismus ist ja eine Krankheit, das ist ja nicht irgendwas, ich will mir mal eben einen trinken oder so. Und als mir das dann klar wurde, war ich erst wirklich in der Lage, darauf zu reagieren.
Das hört sich relativ entspannt an, wie Sie das sagen, aber so entspannt kann ich mir das nicht vorstellen. War es nicht, ne?
Also mein Vater hat schon immer gesoffen. Ich bin also in einer Familie groß geworden, wo mein Vater von morgens bis abends im Prinzip gesoffen hat. Der hat eine Spedition in Düsseldorf gehabt und hatte dann auch natürlich die Möglichkeit und die finanziellen Mittel. So, und dadurch bin ich da reingerutscht. Und das ist kein Witz. Bei mir war das also so, ich habe gedacht, Bier gehört dazu. Also mein Vater hat auch nur Bier getrunken oder so. Aber ich habe tatsächlich gedacht, Bier gehört dazu. Und dann irgendwann fing das dann an mit 16, ja, also so 86. Und dann habe ich exzessiv gesoffen. Ja, und dann eben erst 2002 hat man mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich totsaufen werde.
Herr Professor Kiefer, der Fiedler erzählt uns, dass es bei ihm in der Familie Alkoholismus gab, hat von seinem Vater erzählt, Freund von Monika haben wir auch gehört, dass es eine ganz schwierige Familienkonstellation war, wo auch so viel getrunken wurde. Ist das sowas auch in irgendeiner Form familiär bedingt oder wie sieht das aus?
Ja, es gibt viele Gründe, in das Trinken hineinzukommen und da spielt die Familie natürlich eine große Rolle, und zwar aufgrund mehrerer Faktoren. Zum einen, wie der Umgang mit Alkohol in der Familie ist. Also wenn Alkohol sehr präsent ist und auch von den Eltern sehr häufig konsumiert wird, ist die Schwelle für den eigenen Konsum natürlich niedriger. Der zweite Punkt ist, dass Alkohol ja auch als Problemlöser funktioniert, und dann als Jugendlicher bereits schon gelernt werden kann, dass Stress in der Familie, Ärger in der Familie, Frust durch Alkohol kurzfristig überbrückt werden kann und verdrängt werden kann. Der dritte Punkt ist vielleicht noch ein Stück Genetik, das will ich aber nicht überbetonen. Also natürlich gibt es eine gewisse erbliche Veranlagung, auf Alkohol eher mit einer Sucht zu reagieren als andere. Aber das, glaube ich, steht im Hintergrund, hinter diesen sozialen Aspekten und der Vorbildfunktion im Elternhaus.
Ja gut, aber das Umfeld hat natürlich eine ausschlaggebende Rolle. Also wenn Sie jetzt in der Jugendzeit Leute kennenlernen, die früh, sage ich mal, jetzt Drogen nehmen oder saufen und Sie in diesen Gruppenzwang kommen, den man ja sagt, den es ja wohl gibt, dann haben Sie das Problem, dass Sie im Prinzip die falschen Freunde hatten. Nur nützt Ihnen das ja nachher nichts mehr, wenn Sie dann alkoholabhängig sind und dann so wie ich zum Beispiel mit Distras da künstlich runtergeholt werden.
Ja, das ist sehr wichtig, was Sie sagen. Das mit dem sozialen Umfeld, das geht natürlich weit über die Familie hinaus und betrifft insbesondere die Peers, den Freundeskreis und so weiter, wo das Trinken und der Konsum gelernt wird. Und ein Aspekt finde ich sehr wichtig, weil die Idee oft ist, Menschen fangen in erster Linie an zu trinken, weil sie Probleme haben. Das gibt es, und das wurde auch vorhin schon sehr schön beschrieben von Monika. Aber viele Menschen trinken auch einfach, weil andere trinken und sie mittrinken und das im Umfeld einfach gang und gäbe ist. Also viele Menschen rutschen wirklich in den Konsum hinein, in eine Gewohnheit, und es gab später kann man keinen richtigen Grund mehr finden, warum das so sein musste.
Gut, aber es ist auch tierisch einfach, an Alkohol ranzukommen. Gehen Sie mal, egal in welchen Laden Sie gehen, Sie finden ja mehr verschiedene Alkoholsorten als verschiedene, sage ich mal, Dosensuppen.
Ja,
Ja, also
absolut.
Sie können ja 40, 50 verschiedene Weinsorten kaufen, Schnaps, Champagner, was auch immer. Also ich finde, der Zugriff darauf ist schon viel zu einfach bei uns.
Es ist
Genau das.
ja, Monika?
Ja, genau das ist der Punkt. Es ist einfach, dass ich sage, man kommt sehr schnell an Alkohol dran, aber nicht an andere. Also sagen wir mal, ich, der jetzt kein Weizenmehl verträgt, ich habe Schwierigkeiten, glutenfreie Kost zu kriegen. Aber Alkohol, den kriegt man halt ohne Probleme. Und der ist auch noch recht billig, ne?
Herr Fiedler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Wir haben viele weitere Hörer. In Düsseldorf ist Herr Spindler am Telefon. Guten Morgen, Herr Spindler.
Schönen guten Morgen.
Ich darf verraten, dass Sie schon etwas älter sind. Ja.
Das dürfen Sie gern.
Sie sind 82 Jahre alt.
So ist es. Und ich habe gerade eben mit Genugtuung von Ihrem Experten aus Göttingen vernommen, dass man mit 82 noch nicht klapperig sein muss.
Nee, das ist auch noch nicht. Sie waren schwerer Alkoholiker, ist das richtig?
Ich war, wie man das heute, ich weiß nicht, ob es den Begriff heute noch gibt, Quartalssäufer. Das heißt wochenlang nichts. Aber wenn ich dann angefangen habe, dann habe ich also wirklich erst aufgehört, wenn ich also fix und fertig, völliger Kontrollverlust, Schlägerei angefangen und was nicht alles. Und dadurch habe ich dann auch aufgehört. Ich weiß, dass ich in der Düsseldorfer Altstadt im Suff mich da mit Leuten, denen ich dann erstmal erzählt habe, wie doof sie sind und so weiter. Und dann hat wohl einer nicht mehr weitergewusst und hat mir einen aufs Auge gehauen. Und das ist das, was ich noch erinnere, wie in Zeitlupe eine Faust auf mich zugekommen wäre. So, und dann bin ich wohl auf dem Boden gelegen und ein Freund von mir, der dabei war, ist raus aus der Kneipe, hat nach der Polizei gerufen. Und die haben mich dann da rausgeholt und so weiter. Und ja, und da war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt so weitergeht, dann lande ich irgendwann hier in Grafenberg in der Irrenanstalt. Und jetzt kam die Phase, ich hatte schon ein paar Mal aufgehört und jetzt habe ich gedacht, jetzt musst du aber wirklich aufhören. Und dabei hat mir im Übrigen dann noch die Frau geholfen, die ich 1971 kennengelernt habe. 72 habe ich sie kennengelernt und mit der ich seitdem verheiratet bin, also seit 94. Die hat mir unheimlich geholfen dabei, ohne die hätte ich es gar nicht geschafft. Aber was ich jetzt Ihnen noch sagen will in dem Zusammenhang, ich habe von da an, als ich wirklich sagte, so jetzt ist Schluss, habe ich den Leuten, wenn ich früher getrunken habe oder irgendwo war, ich war auch Musiker und war im Karneval unterwegs, als Aktiver, da wird sowieso hier Jungen kommen, nimm noch einen mit. Und dann habe ich den Leuten gesagt, als ich aufgehört habe und merkte, ich muss aufhören, habe ich denen gesagt, hör mal, der Doktor hat es mir verboten. Und das war der Effekt. Dann erwecken sie nicht den Neid, guck mal, der hat aufgehört, wie beim Raucher, der aufhört oder so, sondern sie erwecken dann das Mitleid, oh ja, die arme Sau. Und das hat mir dermaßen geholfen, dass ich von 72 bis 92 nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken habe. Und heute ist es bei uns zu Hause so, wenn wir überhaupt was trinken, ich habe auch gerade von den Mengen mit Interesse gehört, dass also 2 Flaschen Bier am Tag schon eine zu viel sind, aber meine Frau und ich, wenn wir überhaupt was trinken, trinken wir zusammen 2 Flaschen, also jeder eine, also sind wir offensichtlich noch im grünen Bereich. Ich kann also jedem, der aufhören will, er muss es aber selber wollen, alleine schafft das sonst nicht, wenn er Hilfe hat, den Leuten nicht sagen, wenn sie sagen, komm, trink nur einen, nee, ich habe aufgehört, das darfst du nicht sagen.
Ich habe jetzt habe ich rausgehört, dass Sie jetzt gelegen, zusammen mit Ihrer Frau gelegen, ich doch nochmal.
Aus der Leitung schmeißen. Augenblick mal eben. Oh. Ist schon raus.
So, ist gut.
Raus. Das ist der Fluch des Ideesystems, dass Sie 2 Leitungen haben.
Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie gelegentlich dann doch nochmal was trinken?
Ich trinke, ja, aber ganz wenig. Also okay. Wir haben auch Wein hier, da trinken wir zusammen, aber noch nicht mal, wenn wir damit anfangen, eine Flasche Wein am Abend, da bleiben noch ein Drittel mindestens stehen. Okay. Also ich habe 20 Jahre lang überhaupt nichts getrunken.
Ja. Vielen Dank für die Schilderung. Sie haben, und da möchte ich nochmal nachfragen, vorhin gesagt, ich möchte bei Professor Kiefer nachfragen, weil Sie erzählten, das nannte man früher einen Quartalssäufer, was Sie gewesen seien, der so alle in bestimmten Abständen sich wirklich da voll die Kante gibt. Davon hört man irgendwie in Diskussionen um Alkoholismus, über Alkoholentzug, diesen Begriff, den gab es früher mal, von dem hört man gar nichts mehr.
Ja, tatsächlich. Eine alte Typologie von Herrn Jelinek hat diesen Typ des Quartalssäufers definiert, so wie eben beschrieben. Den gibt es zum einen in der Praxis sehr selten und häufig ist es auch so, dass die Selbstbezeichnung, ich weiß natürlich nicht, wie es bei dem Hörer von eben, bei dem Sprecher von eben war, ist es so, dass dann sich Menschen als Quartalssäufer bezeichnen, die schon regelmäßig und auch zu viel trinken, aber dann manchmal über die Stränge schlagen. Und eigentlich betrifft der Begriff Menschen, die eigentlich keinen Alkohol trinken und dann aber immer wieder Exzesse mal alle paar Wochen ein Wochenende haben, sich dann mit Alkoholvorräten einschließen und dann durchtrinken. Also die meisten Menschen haben tatsächlich einen relativ kontinuierlichen Konsum, wo dann immer mal wieder Exzesse eingestreut sind. Und das sollte man nicht Quartalssäufer nennen. Und zum anderen hat diese Typologie von Jelinek, die es mal gab mit Spiegeltrinkern und eben diesen Quartalstrinkern, therapeutisch keinen Einfluss. Also wir behandeln Alkoholabhängige unabhängig davon, wie man sie eingruppiert in so einer Typologie.
Danke dafür und danke für diese Erläuterung. Wir haben auch viele E-Mails. Ich möchte eins zitieren von Pascal, der fragt, gibt es körperliche Indikatoren für Alkoholabhängigkeit, zum Beispiel Blutwerte? Kann man das also sozusagen messen?
Ja, es gibt eine Reihe von Blutwerten, die alle für sich nicht beweisend sind, außer natürlich der Blutalkohol selbst, den man messen kann, der aber nach einigen Stunden vergangen ist. Zum Beispiel Leberwerte, das berühmte Gamma-GT und dann gibt es noch Transaminasen, die sind Indikatoren und es gibt andere Blutwerte, die mit den roten Blutkörperchen zusammenhängen und deren Volumen oder aber Alkoholabbauprodukte, die bestimmt werden können.
Alkoholismus, wenn das Trinken außer Kontrolle gerät, das ist unser Schwerpunktthema und zugeschaltet sind uns Monika von den Anonymen Alkoholikern und Professor Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und in Bonn am Telefon ist Herr Dovermann. Guten Morgen, Herr Dovermann.
Einen wunderschönen guten Morgen ins Studio.
Guten Morgen zurück. Was hat Sie bewogen anzurufen?
Also vielleicht sollte sich in dieser Hinsicht der Gesetzgeber auch mal überlegen, bei Alkohol, der in vielerlei Hinsicht auch Belastung für das Gesundheitssystem schafft und für soziale Probleme, ob man da nicht die Werbung für Alkohol verbieten sollte. Es sieht immer noch viele Plakate, wo Alkohol verherrlicht wird. bei Nikotin war es keinerlei Problem, die Werbung zu unterbinden. Ebenso ist es Aufgabe des Elternhauses, eine Erziehung gegen Alkoholmissbrauch vorzuleben.
Da sprechen Sie vielen Hörern, glaube ich, aus der Seele, denn wir haben viele E-Mails bekommen, die genau in diese Richtung gehen. Und deswegen möchte ich das auch gerne zur Diskussion stellen. Herr Professor Kiefer, wie sehen Sie das? Werbeverbot für Alkohol, eine sinnvolle Sache?
Ja, wir müssen die volkswirtschaftlichen Kosten vom Alkohol jetzt nochmal vor Augen führen. Über 40 Milliarden Euro pro Jahr durch die direkten oder indirekten Folgen des Alkoholkonsums kostet das unsere Volkswirtschaft. Die Toten wurden schon genannt. Über 50.000, in manchen Statistiken 74.000 Tote pro Jahr. Das ist so, als würde alle 4 Tage ein Dreamliner abstürzen in Deutschland mit Passagieren. Das sind die Folgen des Konsums. Und gleichzeitig wird Werbung gemacht für den Alkoholkonsum. Jugendliche wachsen damit auf, dass Fußball gucken oder Fußball spielen mit Bier trinken zusammenhängt. Das ist eigentlich ein Zustand, der nicht vertretbar ist und der auch nicht sinnvoll ist. Insbesondere, wenn man sich anguckt, wie mit den Menschen, die so groß werden und den Alkoholkonsum in der Gesellschaft zu lernen, passiert, wenn sie alkoholabhängig werden. Dann sind sie plötzlich Parias, dann wird so getan, als seien sie selber schuld an ihrer Erkrankung und sie werden in die Ecke gedrängt. Und das geht nicht und das muss dringend geändert werden.
Monika, wie sehen Sie das?
Ich sehe das genauso. Also ich muss sagen, mich stört die Werbung mittlerweile sehr, weil ich an vielen Stellen auch feststelle, ich finde nur Freunde, wenn ich mit denen Bier trinke. Und jetzt finde ich schon schwer daneben. Und von daher, ja, also ich bin auch der Meinung, dass die Werbung raus muss, wie bei den Zigaretten, aber es läuft immer noch.
Nun komme ich so ein bisschen in die Rolle, also Sie sind sich alle einig, jetzt komme ich so ein bisschen in die Rolle da, den Advocatus Diaboli zu spielen. Ich verstehe Sie aber richtig, ein Verbot von Alkohol, also Sie sprechen von einem Werbeverbot, nicht von einem generellen Verbot von Alkohol.
Ja.
Herr Dovermann. Herr Dovermann in Bonn.
Ja. Also so ein Werbeverbot, denn man kann ja wirklich davon sprechen, dass Alkohol bei immer steigerndem Konsum eine Droge ist.
Und ich meine, ich versuche jetzt nochmal die Gegenposition zu finden. Es ist ja mitnichten so, dass nun jeder, der Alkohol trinkt, gleich zum Alkoholiker wird.
Nein, aber das wird bei den Plakaten oder bei der Werbung wird das so verherrlicht.
Mhm. Gut, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich danke Ihnen, Herr Dohmann. Wir haben gemerkt, Sie laufen da ein offenes Scheunentor ein mit Ihrer Forderung. In Berlin am Telefon ist jetzt Frau Schale. Guten Morgen, Frau Schale.
Guten Morgen noch.
Ja, wir hören Sie, Frau Schale.
Guten Morgen in den Kreis rein, ja?
Ja, wir hören Sie. Hm?
Ja, und was möchten Sie von mir wissen?
Oh, Sie haben doch angerufen und ich weiß von Ihnen, dass Sie Betroffene sind. Das heißt, Sie sind Alkoholikerin gewesen oder sind Sie trockene Alkoholikerin oder sind Sie immer noch Alkoholikerin?
Also es ist so, ich war 14 Jahre alt zur Konfirmation und hatte da meinen ersten Blackout. Und ich bin einfach vom Alkohol nicht mehr losgekommen, trotzdem ich eine wunderschöne Lehre hatte. Und ich habe also ein ganz gutes Leben geführt, aber immer mit dem Alkohol. Und bei mir hat sich das so entwickelt, ich wollte immer trinken. Ich war immer drauf und dran, ich hatte immer diese Sucht, trinken zu wollen. Weil wenn ich was getrunken habe, dann war ich so losgelöst und war ich dann so frei und nichts hat mich erschüttert und alles Mögliche. Das ist das Einzige, was ich nicht war. Ich war nie lustig, wie andere Freunde von mir. Die haben da rumgelacht. Ich wurde immer trauriger und immer einsamer. Also wie gesagt, ich habe dann den Mut gefunden oder auch die Traute oder ich hatte auch die Schnauze voll gehabt. Ich hatte angefangen, ein Buch zu schreiben, Hölle, wie weit ist dein Weg? Und da habe ich den Entschluss gefasst, ins jüdische Krankenhaus zu gehen, zu Professor Schmidt. Da ist sehr schwer gewesen, reinzukommen, aber ich hatte Glück gehabt und ich hatte auch gesagt, wissen Sie, ich durchlebe hier die Hölle und ich schreibe jetzt ein Buch, Hölle, wie weit ist dein Weg? Denn Alkoholismus ist die Hölle. Und da habe ich gesagt, den Höllenweg möchte ich nicht mehr weitergehen.
Und haben Sie es denn auch wirklich geschafft, diesen Weg zu Frau Schaller, haben Sie es denn auch wirklich geschafft, diesen Weg zu verlassen?
Ja, also Professor Schmidt hat 1969 herausgefunden, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Mhm. Und seitdem haben sich die Krankenkassen drum gekümmert. Früher war man ja immer ein Irrer, ein Säufer. Ach, alles möglich, ist egal, will ich nicht aufzählen. Aber ab 1969, seitdem ich wusste, ich bin krank, und Sie hatten auch hier in Ihrer Sendung eben den Jelinek angesprochen, dadurch, dass ich den Jelinek auch gemacht habe, da habe ich erfahren, dass ich Alkoholiker hoch drei bin. Hm. So. Und jetzt habe ich aber 6 Wochen bei Professor Schmidt gemacht und habe da sehr viel Theorie gelernt. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieser Druck innen, von innen heraus, dieser Druck, trinken zu wollen, nicht zu müssen. Ich musste nicht, aber ich wollte. Ich hatte diese furchtbare, und deswegen sage ich ja, vielleicht ist das ganz gut in Ihrer Runde, dass es auch Leute gibt, die einfach wollen.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Schaller, für diese Schilderung und möchte Professor Falk Kiefer Folgendes ansprechen. Wir haben ja verschiedene Hörer gehabt, die jetzt schon etwas älter sind und auch so mit Vorstellungen oder Beschreibungen des Alkoholismus von früher kamen. Wenn ich jetzt von dieser Schilderung zu Professor Schmidt höre, dann steckt dahinter ja auch dieser Satz, dieser altbekannte Satz, man ist ja nie ganz weg vom Alkohol. Alkoholiker bleibt man immer, man ist nur ein trockener, unter Umständen ein trockener Alkoholiker. Hat sich das gewandelt, dieses Bild, oder ist das immer noch verbreitet?
Das ist immer noch ein Bild, was verbreitet ist und was auch einen ganz richtigen Kern hat, weil ein Trinkverhalten wird über Jahre gelernt. Man wird nicht von heute auf morgen Alkoholiker, sondern das Trinkverhalten wird verknüpft mit Situationen und hat eine bestimmte Funktion. Und das wird gelernt über viele Jahre. Wenn man dann es schafft, trocken zu werden im Rahmen einer Behandlung, lernt man wieder neu, seine Umgebung zu strukturieren und seinen Alltag zu gestalten, anders mit Stress umzugehen, anders zu feiern. Das muss man alles neu lernen, am Anfang sehr mühsam und irgendwann funktioniert es gut. Aber das Altgelernte in Bezug auf Alkohol wird nie vergessen. Das ist immer im Kopf drin. Das bleibt so aktiv wie ein Klavierspieler, der mal Klavier gelernt hat, oder ein Fahrradfahrer. Und dementsprechend kann das wieder reaktiviert werden. Und die Erfahrung ist, dass Menschen, die jahrelang alkoholabstinent waren, ganz schnell wieder in ihr altes Trinkverhalten reinrutschen, wenn sie wieder anfangen zu trinken. Das ist eine richtige Reaktivierung dieses Wissens, was man früher sich angelernt hat. Und deswegen sollte man tatsächlich, wenn man die Abstinenz erreicht hat, auf jeden Fall diese Abstinenz nicht in Frage stellen, und es ist viel sicherer dabei zu bleiben, als zu versuchen, wieder kontrolliert zu trinken.
Monika, ich habe Sie im Hintergrund gehört und Sie sehen das ähnlich?
Ja, genau so. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde heute ein Glas Wein trinken, mag das funktionieren. Das mag auch 3 Tage bei mir funktionieren. Aber ich bin mir sicher, und die Erfahrung, die ich bei AA erlebt habe mit Rückfallmenschen, war, dass die ganz schnell wieder auf dem alten Stand waren und dort weiter getrunken haben, wo sie aufgehört haben. Und dieses Risiko, als ich vorhin den 82-Jährigen hörte, dachte ich nur, oh Gott im Himmel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also einem Alkoholiker darf ich das auf keinen Fall erzählen, der muss. Und er muss es verstehen, dass er trocken bleibt, auch in dieser Zeit, wie wir jetzt mit Corona hatten.
In Baden-Württemberg ist ein Hörer am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Markus. Ich bin ein trockener Alkoholiker. Erstmal, ich finde es super, dass Sie das Thema behandeln. Ich finde es auch sehr gut, dass die Selbsthilfegruppen benannt werden. Ich bin auch durch die Selbsthilfegruppe mit den 2 Großbuchstaben trocken geworden.
Also AA, anonyme Alkoholiker, meinen Sie?
Ja, und ich bin jetzt seit 14 Jahren trocken. Und was mich immer ein bisschen skeptisch macht, sind von Seiten der Ärzteschaft, wenn ich dann höre, kontrolliertes Trinken. Also für mich würde das so nicht funktionieren. Also ich bin komplett abstinent seit sehr, sehr langer Zeit, Gott sei Dank. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse es nicht, weil für mich, das habe ich vorhin schon gehört, ich war nie wirklich gut drauf. Ja, ich war eigentlich immer hackedicht. Und ich wollte immer gut drauf sein, habe das aber nie geschafft und war dann deswegen immer hackedicht und habe da schlimme Dinge erlebt, die ich wenn ich heute dann Lust habe auf ein Bier zum Beispiel, dann erinnere ich mich einfach ganz schnell an diese Dinge und schon habe ich keine Lust mehr auf ein Bier. Weil es war nie gut, ja, es war effektiv nie gut. Also ich habe das für mich eigentlich ganz einfach so verstanden, ich bin allergisch, habe da eine starke allergische Reaktion und genau, ich quäle mich doch nicht selber, indem ich mir den Stoff zuführe, gegen den ich allergisch bin. Auch und nicht Sie, in geringen Mengen.
Und das zählt ja heute doch und Sie haben damit ein ganz klares Plädoyer gegen ein kontrolliertes Trinken da herausgesprochen.
Ich weiß jetzt die Erfolgsraten nicht. Also generell, Alkohol ist so eine üble Krankheit, dass alles, was den Leuten hilft, sollte meiner Meinung nach erlaubt sein.
Ja.
Aber also ich kann sagen, für mich würde es so nicht funktionieren.
Ich möchte Herrn Professor Kiefer die Gelegenheit geben, das einzuordnen, zu kommentieren.
Ja, sehr gerne. Ich kann dem Anrufer tatsächlich nur zustimmen und ich würde auch als Mediziner keinem alkoholabhängigen Patienten, der eine Abstinenz erreicht hat, empfehlen, zu versuchen, kontrolliert oder reduziert zu trinken. Das ist ein sehr hohes Risiko. Der einzige Platz, und das habe ich vorhin angesprochen, für den Versuch eines reduzierten Konsums ist der frühe Kontakt mit den Betroffenen. Ungünstige Seite dieses Abstinenzgebotes ist nämlich, dass es dazu führen kann, dass man sagt, entweder du verschwörst dich der Abstinenz oder ich tue nichts für dich. Und das dürfen wir in der Medizin nicht machen. Wir müssen die Betroffenen, klingt banal, abholen, wo sie sind. Und dann tatsächlich zum Beispiel über Reduktionsangebote überhaupt erstmal einen therapeutischen Kontakt aufbauen und sie begleiten auf diesem Weg. Aber wenn Menschen eine Alkoholabhängigkeit haben, ist das erste Therapieziel immer die Abstinenz. Darauf sollte hingezielt werden. Und wer eine Abstinenz erreicht hat nach einem Entzug, sollte diese unbedingt halten und die sollte nicht in Frage gestellt werden. Mhm.
Vielen Dank und vielen Dank an den Hörer. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ein E-Mail zitieren, das da vielleicht so ein bisschen reinpasst. Und zwar, das ist sehr lang, ich mache nur einen Ausschnitt. Das ist eine Dame, die nicht genannt werden möchte. Herzlichen Dank für das Thema. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch den Aspekt des Grey Area Drinking beleuchten. In Deutschland ist Alkoholismus leider immer noch sehr schwarz-weiß konnotiert. Dabei gibt es zahlreiche Menschen, die sich im grauen Bereich bewegen. Beispielsweise die Flasche Wein am Abend, die einfach dazugehört. Und darüber haben wir, diese Flasche Wein am Abend haben wir jetzt verschiedentlich gesprochen. Wann und wie kann die eventuell in den Alkoholismus führen?
Oh, ganz schnell.
Ja? Da haben Sie, Herr Professor Kiefer?
Was der E-Mail sehr gut beleuchtet, ist das Thema, dass es einen, ich sag mal, dimensionalen Übergang zur Alkoholabhängigkeit ist. Das ist kein Schalter, der sich umlegt, dass man bis zu einer bestimmten Grenze trinken kann und plötzlich ist man alkoholabhängig, sondern es entsteht eine Präferenz, eine Vorliebe und die wird von Monat zu Monat größer und man ist immer mehr bereit, negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Wir brauchen die Diagnose eigentlich nur für die Krankenkassen, um irgendwann zu sagen, wir haben eine Erkrankung und müssen abrechnen, aber das Problem der Vorliebe für Alkohol und des immer größere Probleme haben, es nicht zu trinken, beginnt deutlich viel früher. Und tatsächlich ist das der größte Teil unserer Bevölkerung, die regelmäßig Alkohol trinken, noch nicht alkoholabhängig sind, die aber schon eine deutliche Vorliebe entwickelt haben, die zu negativen Konsequenzen in ihrem Leben führt.
In Wedel bei Hamburg ist Herr Rehse am Telefon. Guten Morgen, Herr Rehse.
Ja, schönen guten Morgen. Können Sie mich hören?
Wir hören Sie.
Wunderbar. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich bin jetzt seit 27, also seit dem 1. Februar bin ich 27 Jahre trocken und kann sagen, nach meiner Alkoholkrankheit hat sich meine Lebensqualität deutlich erhöht.
Mhm. Nämlich, was ist besser?
Alles. Morgens das Aufstehen, abends das zu Bett gehen und das Erleben am Tag mit den Situationen, die einem begegnen, auch. Ne?
Und der Umgang mit anderen Menschen?
Ja, auch gut.
Hm. Ja, schön. Wie 27 Jahre ist das her? Sie sind jetzt, das darf ich sagen, 67. Also wie haben Sie diesen Weg wahrgenommen? Wie haben Sie diesen Weg beschritten?
Ja, ich habe eine stationäre Therapie gemacht von 3 Monaten. Ich war vor 2 Jahren, da war ich ja 25 Jahre trocken, wollte nochmal diese Therapiestelle besuchen. Die gibt es leider nicht mehr. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, wer jemand, der merkt, dass er da mit Alkohol nicht den richtigen Umgang hat, sich zum Arzt zu begeben und dagegen anzugehen. Mhm. Weil die Lebensqualität und auch die Wahrnehmung am Tag, es ist einfach viel, viel besser.
Herr Rehse, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie das möglichst lange weitermachen können. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und ich möchte noch auf ein paar E-Mails eingehen. Dorothea hat fragt per E-Mail, lassen sich im Vorfeld Persönlichkeitseigenschaften oder Umweltkriterien definieren, die auf eine erfolgreiche Therapie schließen lassen? Also unter welchen Voraussetzungen ist eine Therapie besonders erfolgreich? Herr Professor Kiefer.
Nein, kann ich kurz beantworten, nein. Eine Therapie sollte bei jedem durchgeführt werden und wir können im Vorfeld nicht vernünftig, also im Durchschnitt und vernünftig angeben, wer die größeren Erfolgsaussichten hat. Erstaunlicherweise, wir erleben auch Patienten, die mehrfach in Therapie kommen. Und bei vielen schlägt es in der dritten oder vierten oder erst achten Therapie an, wo viele schon denken, es lohnt sich gar nicht. Also entsprechend, es gibt keine vernünftige Vorhersagemöglichkeit, aber eine Therapie hat am Ende ein sehr gutes Outcome, auch wenn man sie gegebenenfalls wiederholen muss.
Monika,
ja? Also ich würde dem einmal zustimmen und zum anderen, was wir immer wieder erleben, ist, dass Leute 10 Jahre mit AA trinken und irgendwann feststellen, ich bin total versaut fürs Trinken und hören dann auf und hören tatsächlich richtig auf, weil sie es begriffen haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also jedenfalls war es das für mich, ich musste begreifen, ich bin, ich musste es akzeptieren, ich bin. Ja, und ich würde nie sagen, mir hat der Arzt verboten zu trinken, sondern ich sage, ich trinke nicht. Ich möchte ein Glas Wasser, egal was da für ein Witz kommt oder sonst was. Ich trinke nicht und ich bin überzeugt davon. Ich trinke nicht und das muss ich für mich klar machen. Und wenn ich das hinkriege, funktioniert auch die Therapie. Das ist so. Und wenn es beim 8. Mal ist, aber sie funktioniert irgendwann. Danke.
Ja, Herr Professor Kiefer, wie weit kann die Selbsthilfe dann diese Therapie unterstützen?
Sehr. Zum einen ist, das ist schon angesprochen worden, sie häufig ein früher Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, wenn man Umgangsprobleme mit Alkohol hat. Zum anderen, und das ist eine ganz bedeutende Funktion, trägt sie zur Aufrechterhaltung der Abstinenz bei, weil auch wenn der Entzug, wie dargestellt, relativ einfach zu machen ist und auch einige Menschen in den ersten Wochen oder Monaten ganz gut eine Abstinenz erreichen können, haben Suchterkrankungen das Problem, dass sie ganz unbewusst häufig im Hintergrund weiterlaufen.
Herr Professor Kiefer, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir sind am Ende der Sprechstunde zum Thema Alkoholismus angegangen. Herzlichen Dank, Monika von den Anonymen Alkoholikern und Professor Falk Kiefer aus Mannheim. In der Sprechstunde am nächsten Dienstag geht es um das Intervallfasten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.